Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Heute habe ich einen neuen Gast bei uns, das ist Professor Christian Trautwein, ist der Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und internistische Intensivmedizin, Medizinische Klinik 3, ein kompakter Titel. Ich begrüße Sie recht herzlich in unseren Reihen. Herr Professor Trautwein, wir fangen immer mit der gleichen Einstiegsfrage an und die findet auch immer eine ganz unterschiedliche Antwort. Warum sind Sie Mediziner geworden? Wie kam es dazu?
Also erstmal hallo an die Runde. Freut mich, dass wir heute uns offen unterhalten dürfen, gemeinsamer Brandsteller. Das ist wirklich sehr nett. Ich muss sagen, bei mir war das eine ganz komische Situation. Und zwar, mein Vater war Tierarzt. Mhm. Ich wollte eigentlich immer Tierarzt werden. Das war immer mein Ziel. Und ich hatte dann unglücklicherweise so mit knapp 18 mit so einem Honda Dax, hieß es damals. Das war so ein kleines Moped damals. Hat mich ein Autofahrer überfahren, mehr oder weniger, und ich hatte eine mehrfache Nierenruptur. Daraufhin lag ich dann über 8 Wochen damals im größten Krankenhaus in Stuttgart, das heißt Katharinenhospital, und bin da initial fast daran verblutet. Und in der Phase wurde auch dann irgendwie klar, dass die Zuwendung in der Humanmedizin, vielleicht der Tiermedizin, was mein ursprünglicher Wunsch war, dass die mir mehr gibt. Mhm. Und in dieser Phase habe ich mich entschieden, nicht Tiermedizin, sondern Humanmedizin zu studieren. Mhm. Und da kam das Umdenken. Und das war damals so ein Initialereignis. Ich habe das gut überlebt, das war knapp, aber das war eigentlich so die Initialzündung, zu sagen, du kannst bei den Menschen durch Zuwendung, deswegen auch ihre Medizin jetzt mehr erreichen, als bei den Tieren.
Also unglückliches Ereignis, glückliche Fügung, könnte man sagen, ne? In der Hinsicht. Sie haben ja vorher, so habe ich es auch gelesen, tatsächlich nochmal was anderes gemacht. Ne? Sie sind ja erstmal der Wirtschaft sich zugewandt und den Finanzen. Und dann haben Sie sich für das Fach interessiert. Wussten Sie denn schon relativ früh, dass es das Thema Gastroenterologie werden würde? Oder hatten Sie noch vielleicht was anderes auf dem Schirm? Ich meine, das ist ja am Anfang breit aufgestellt. Ne?
Also vielleicht erstmal, wann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Es war dann so, dass ich eben durch diesen Unfall in Bezug aufs Abitur nicht mehr so konkurrenzfähig war. Ja, und dann war es halt so, dass damals, ich hatte noch das Standardabitur gemacht, ohne Leistungskurse, und dadurch war mein Abitur nicht medizingängig. Also habe ich mir überlegt, was ich mache. Und da habe ich mir dann früh überlegt, was sind die Alternativen. Ich war immer eigentlich mehr naturwissenschaftlich orientiert. Und deswegen war die Frage, dann Wirtschaftsingenieur zu machen, Kombination Maschinenbau und eben BWL. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gebe mir noch mal relativ jung dann, ich gebe mir noch 2 Jahre und mache dann dort praktisch den Bankkaufmann aus. Lehre habe ich für Medizin, wenn es noch klappen sollte, keine schlechte Situation, aber auch für den Wirtschaftsingenieur habe ich dann schon einen Teil dieser BWL-Bereich schon ein bisschen abgehakt. Und da mein Abitur nicht gut war, habe ich dann während der Zeit als Bankkaufmann dann mit Aktien spekuliert. Hatte dann auch, damals waren das 2000 Mark, und habe dann die 2000 Mark genommen und habe dann wirklich einen Anwalt genommen, um mich in Medizin einzuklagen. Und das war erfolgreich. Und dann habe ich nach 1,5 Jahren, hatte ich dann praktisch zu Mitte des Sommersemesters in Mainz einen Studienplatz bekommen und habe dann auf der einen Seite die Banklehre noch, was die Berufsschule angeht, fertig gemacht. Und oft, weil die Bank habe ich dann beurlaubt für den mehr praktischen Teil, habe dann den ersten Chemieschein noch gemacht und dann das erste Semester quasi parallel Bankkaufmann fertig gemacht, praktisch absolvierter Bankkaufmann, habe dann angefangen Medizinstudium Mainz. Im Endeffekt hat der Weg von der Bank über die Aktiengewinne dann mich zu meinem Wunsch, Medizin zu machen, gebracht.
Okay, es ist sicherlich ein außergewöhnlicher Werdegang, wenn man das so festhält. Und am Anfang durchläuft man ja wie so eine Art Studium General der Medizin. Also Sie hätten auch genauso gut wahrscheinlich Chirurg werden können. Durch Ihr Erlebnis ist ja schon der Fokus auf innere Medizin durch Ihren Unfall ein Stück weit gegeben. Aber warum nicht Kardiologie, warum Gastroenterologie?
Ja, also muss ehrlich sagen, dass ich damals dann früh auch gemerkt habe, ich war da natürlich stark orientiert und wollte eigentlich ganz gern eben was machen, wo ich auch wissenschaftlich aktiv sein kann. Ich habe dann, wie es eben so ist, dann direkt nach dem Physikum ein bisschen rumgestreunt, was mögliche Promotionen sein könnten. Habe dann erst auch durchaus überlegt, die Radiologie zu machen, fand aber dann das Promotionsthema nicht so spannend und kam dann eben beim Suchen nach Promotionsthemen in die Gastroenterologie und fand dann dort damals schon, wie auch jetzt, die Gastroenterologie als sehr breites Fach, wo man eben sehr viele wissenschaftliche Themen bearbeiten kann. Und habe dann damals, das war damals alter Lehrer, Meier zu Büchenfelde, war damals in Mainz einer der großen Internisten, bei ihm dann begonnen mit der Promotion. Im Endeffekt hat mich dann das Thema Gastroenterologie, das ist eine Faszination für die Wissenschaft der Gastroenterologie, weil die eben so vielfältig ist, nicht mehr losgelassen. Deswegen bin ich dann auch dann im weiteren Verlauf in der Gastronomie.
Was ich immer ganz interessant finde, wenn man sich so Lebensläufe anguckt, die wirken hinterher so geplant und geschnitzt, dass man denkt, Wahnsinn, bei Ihnen ein bisschen Birmingham, dann Kalifornien, San Diego, dann Mainz, mit Herrn Professor Manns nach Hannover gegangen. Lässt sich das so eigentlich planen? Also wie viel Zufall, wie viel Fügung ist dabei und wie viel ist da tatsächlich im Vorfeld schon irgendwie ausgemacht und in pure Absicht?
Ich sage ganz offen, bei mir war gar nichts abgemacht. Ja. Ich bin dann nach dem Studium in Mainz, bin ich erstmal in meinen Heimatort in Nürtingen und habe dann dort angefangen, in der allgemeinen inneren Medizin zu arbeiten. Ja. Und damals war es eigentlich so, dass mein Onkel hat eine große Praxis gehabt auf der Schwäbischen Alb. Und die wollte ich eigentlich übernehmen. Die war damals noch anders gestrickt. Es war damals so, dass eben 7 Internisten gemeinsam hatten ein kleines Krankenhaus und hatte eine Kombination einfache Fälle ambulant und schwere Fälle dann oft in dem gemeinsamen Krankenhaus. Und das fand ich extrem attraktiv. War ja auch meine Heimat heute noch an meiner Dialekt. Damals aber parallel eine andere wichtige Bindung in meinem Leben, das war meine Frau. Und meine Frau ist visierbrandschüler Journalistin. Und die konnte sich einfach nicht vorstellen, auf der Schwäbischen Alb das Kirchendach zu schreiben. Und ich habe gesagt, du kannst da hingehen, aber dann, dann bleibe ich mit dabei. Ja. Und dann hatte ich eben meinen alten Doktorvater, der ist Professor Manns damals, war der Oberarzt mittlerweile, habe ich angerufen und gefragt, ob es nicht eine Option gäbe, wieder zurückzukommen nach Mainz und wissenschaftlich weiterzuarbeiten. Und bin dann nach einem Jahr nach Mainz wieder zurück. Und habe dann damals bin ich eingestiegen als einfacher Assistent und dann aber sehr schnell, muss ich ehrlich sagen, wieder mit Herrn Manns, weil wir uns sehr gut verstehen, immer noch bis heute, dann eben auch gemeinsam auch Wissenschaft zu machen. Und das war dann der Einstieg in meine Karriere. Und dann ist es eigentlich relativ normal, wenn man einen wissenschaftlich begeisterten Hochschullehrer hat, dass der ihn auch dann begleitet und dann sagt, okay, du musst auf der einen Seite reden. Medizin dann, aber auch Zeit haben für Wissenschaft. Und das muss man auch voll professionell machen, dass man eben nicht nur Medizin und nicht nur Wissenschaft macht, sondern dann einen Mix hinkriegt. Und deswegen kam eben über die Etappe in meinem Leben, wo auf der einen Seite Klinik gemacht habe, sehr intensiv, auch die Klinik zu sein, weil es gab nur mein Standbein. Das Spielbein war immer die Wissenschaft. Und dann das Spielbein auch professionell. Deswegen als erstes bin ich dann nach 1,5 Jahren, wie Sie sagen, nach Birmingham, England. Hat mir auch gut gefallen, hat damals auch das erste gute Paper publiziert. Und daraufhin hat dann Herr Manns mich entschlossen, dass ich dann 1991 in die USA gehe, wo ich dann insgesamt 3/4 Jahre war. Und dann war eigentlich die Karriere gelegt. Also wichtig ist, glaube ich, schon, dass man eine Doktorarbeit macht, wo jemand sich engagiert, wo man gute Betreuung hat und dann eben auch eine Partnerschaft aufbaut. Und das wird bei vielen eigentlich unterschätzt. Es ist wichtig, die Doktorarbeit, um eben auch langfristig eine Karriere zu haben.
Ja. Und wenn Sie jetzt Sie haben einen sehr erfolgreichen Sonderforschungsbereich hier geleitet, über mehrere Etappen hinweg. Jetzt mittlerweile haben Sie ja auch aus Ihren Reihen schon 2 Ordinariate besetzt. Wenn Sie mal ein bisschen profilieren würden, wie sieht Ihr Forschungsbereich momentan aus? Welche Bereiche interessieren Sie besonders?
Also das Schöne ist in der Gastronomie, dass man viele Spielwiesen hat und auch für jeden viel Platz ist. Was mich immer sehr stark interessiert hat, war die Zell-Zell-Kommunikation, wie Zellen miteinander sprechen, wie Zellen miteinander interagieren. Und dort war die initiale Idee, auch damals aus Mainz schon entwickelt, wie Entzündungsmechanismen Zellen verändern und damit entsprechend auch die Ergebnisse. Und Sie wissen alle, wenn man Medizin studiert, dass die Akutphase-Reaktion der Leber wichtig ist. Und das war die eigentliche initiale Idee, die Akutphase-Antwort zu überprüfen, die Relevanz zu untersuchen, wie das auch funktioniert, rein molekular und welche klinische Relevanz das eben dann hat. Und mittlerweile ist es klar, dass eben nicht eine Zelle allein wichtig ist, sondern der Gesamtorganismus. Und aus dieser Entwicklung heraus haben wir auf der einen Seite diese Gut-Leber-Achse entwickelt, weil eben teilweise bakterielle Bestandteile in die Leber kommen, dann die Entzündungsreaktion anheizen. Wir wissen auch, dass dieser Mechanismus wichtig ist, zum einen für die Fibroseentstehung, aber auch für die Karzinogenese. Und aus diesem Grund heraus ist es dieses Gesamtgebiet der Gut-Leber-Aktion, der Entzündungsmechanismen, der Tumorentstehung, sind jetzt Bereiche, die uns sehr interessieren. Und vor allem auch eher mittlerweile das Holistische, nicht nur eine Zelle, ein Organ, sondern wie die verschiedenen Organe. Und deswegen auch, ich war ja auch dabei, diesen Schwerpunkt Organ Crosstalk hierzu entsprechend zu prägen. Und das ist echt das, was wirklich spannend ist.
Da noch eine Frage. Lange Zeit hat man ja immer in medizinischen Disziplinen gedacht. Jetzt fängt man an, die Disziplinen wieder miteinander zu vernetzen und die Wechselwirkung der Organe in den Fokus zu nehmen. Sind das zwei gegenläufige Tendenzen oder ist das eine einfach nur eine rein schematische fachliche Sortierung? Weil irgendwie muss man ja Facharztgruppen voneinander unterscheiden. Oder bringt diese Spezialisierung manchmal auch ein Problem mit sich in der Betrachtung der Krankheiten, die ja dann manchmal multifaktoriell sind oder Wechselwirkung verbunden? Ne?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sowohl in der Wissenschaft, aber eben auch nachher im beruflichen Leben die Medizin als Teamsport versteht. Wir versuchen immer, im Team zu arbeiten, in der Wissenschaft, aber auch im Bereich der Klinik. Und wenn man das beherzigt, dann ist auch klar, dass man auf der einen Seite das Team hat, hier in der Medizin 3, aber auch Partner hat in der Hämato-Onkologie, in der Kardiologie, in der Nephrologie oder auch Altersmedizin. Und insofern gibt es Organgrenzen, ja, die machen auch Sinn, um eben Fachwissen anzuhäufen und Spezialisierung zu haben. Aber wichtig ist eben deswegen Organ-Crosstalk, dass man eben auch über das Organ hinausschaut. Und das macht auch Spaß in der Medizin, dass man eben nicht versucht, seine eigenen Bereiche so abzustecken, dass man nicht andere teilhaben lässt. Klar muss man auch ein gewissen sein Territorium abstecken, aber wichtig ist, dass man eben dann interagiert, den Teamsport eben gemeinsam Ergebnisse erreicht. Und das geht zum Beispiel in den SFB und hoffentlich auch irgendwann vielleicht im Exzellenzcluster, weil auch da wollen wir es vielleicht nächstes Mal aufstellen. Und es wäre jetzt ganz wichtig, dass wir eben diese Interaktion haben in der Medizin, weil das macht Spaß. Menschlich bringt aber auch einen Hängen.
Und noch eine Frage. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir gerade Klinikdirektoren angucke, das ist so eine Art Triathletensport. Die Lehre, die Forschung, die Versorgung. Wie kriegt man das auf Dauer unter einen Hut? Oder haben Sie das Gefühl, dass da immer, also wie schafft man das? Wie kriegt man das organisiert?
Ja, also klar, man muss sagen, es ist ein schwieriger Spagat. Dieser Spagat gilt auch nur, wenn man wirklich für die Wissenschaft brennt. Ich würde keinem aus Karrieregründen sagen, nur wenn man Karriere machen will, deswegen macht man Wissenschaft. Man muss, wenn dann für Wissenschaft wirklich Interesse haben. Und wenn einem das Interesse macht, auch das Ganze gibt eine gewisse Bedeutung und dass man auch bereit, viel zu arbeiten. Ich arbeite sehr viel, muss ich ehrlich sagen, wenn Sie meine Kinder fragen oder meine Frau, zu viel. Aber andererseits ist genau das, auch das, was Spaß macht, dass man einfach in seinem Fach, ich habe schon gesagt, wir haben die erste Lehrstellenhabung hier aus generiert, wenn man in seinem Fach auch auf Augenhöhe mit anderen ist und damit eben auch neue Schübe, Innovationen entsprechend induzieren. Und das macht Spaß. Das ist auch das, was mich treibt. Und das ist auch das, was mich befriedigt. Und klar, das kostet Geld, aber auch vor allem Zeit. Und diese Kombination muss man auch dann schon in Anführungszeichen investieren, um eben auch in der Investierlandschaft gut bestehen zu können.
Was frustriert Sie im Gegenzug und wie gehen Sie damit um? Schwierige Frage, aber...
Was mich frustriert ist, dass der Verwaltungsanteil in meinem Job zunimmt, dass die wirtschaftlichen Zwänge zunehmen, dass man diese Freiheit, die man früher hat, nicht mehr ganz so hat. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man eben auch, und das ist ja auch was, wo ich versuche, unseren Vorstand entsprechend zu bewegen, dass man auch, wenn einer wissenschaftlich arbeitet oder auch gut arbeitet, dass man dem auch andere Freiheiten einräumt, als wenn jemand keine Wissenschaft machen. Ich glaube, das ist der wichtige Teil auch in der Zukunft von guten universitären Führungsstrukturen, dass man erkennt, wer macht die Wissenschaft, wer hat da wirklich ein gutes Team, um das zu fördern. Und man muss eben dort auch mit zwei verschiedenen Maßstäben, glaube ich, schon rechnen. Auf der einen Seite die Wissenschaft, die Lehre und die reine Klinik. Und da einen guten Spagat hinzukriegen von einem selber, aber eben auch von einer wirklich modernen Führung im Bereich der Universität, das ist ganz wichtig.
Jetzt haben Sie ja ein paar Uniklinika im Laufe Ihrer Laufbahn gesehen und sehen es ja auch immer wieder, weil Sie auch permanent mit Fachkollegen im Austausch sind. Sie haben ja auch selber mal Rufe nach, ich glaube, Tübingen und Regensburg gehabt, dann abgelehnt. Was ist denn aus Ihrer Sicht so das Besondere an Aachen, wenn Sie das auf den Punkt bringen müssten?
Das Besondere an Aachen ist, dass eigentlich das Umfeld der Menschen sehr nett ist. Wir haben hier zwischen den Klinikdirektoren eigentlich ein gutes Team, wo wir uns auch gut verstehen. Und das ist ja erstmal das Wichtigste. Wir sind ja soziale Wesen, keine Roboter, die nur Karriere machen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es eben manchmal Strukturen in anderen Universitäten, wo man genauer reinguckt, dann merkt man doch, dass da nicht alles so ideal ist, wie man sich es ursprünglich vorgestellt hat. Und das war eigentlich vor allem der Grund, warum ich dann auch Tübingen abgelehnt habe. Andererseits ist natürlich meine Heimat und da das war eine schwere Entscheidung. Andererseits ist es aber so, dass eben durch den SFB, durch die wissenschaftlichen Erfolge, die wir haben, das eigentlich sehr gut hier gelaufen ist, bin ich sehr froh, hier zu sein.
Wenn Sie jetzt an die jüngeren Generationen denken, die so nachfolgen, vielleicht auch zuhören und denken, ach, Herr Trautmann ist sicherlich eine gute Kaderschmiede, wenn man später mal weiterkommen möchte. Über was für Eigenschaften sollte man verfügen, wenn man tatsächlich irgendwann innerhalb eines Universitätsklinikums seine Karriere plant? Vom Assistenz zum Facharzt, zum Oberarzt. Was brauche ich da? Muss ich mich früh entscheiden können? Muss ich gut in der Forschung sein? Kann ich auch sagen, ich habe einen Fokus auf die Versorgungsthemen? Wie wählen Sie denn aus? Was werden Sie den Leuten mit auf den Weg geben?
Also was wichtig ist, dass man erstmal Begeisterung mitbringt. Ja, Frustrationstoleranz, weil das gehört dazu. Und es ist der entscheidende Vorteil für jemanden, der Wissenschaft machen will und der eben mit der Begeisterung auch andere mitziehen kann. Und damit ganz klar ist, okay, ich will das machen, das macht mir Spaß und damit habe ich auch die Möglichkeit, sowas überhaupt zu machen. Und wenn man diese Begeisterung für Wissenschaft nicht mitbringt, dann macht es keinen Sinn. Ja, und nur weil man Karriere machen will, ist das schlecht. Und man muss natürlich auch klar sagen, man muss Zeit bringen. Ja. Man kann nicht in einem 5-to-9-Job das regeln. Und das ist natürlich auch was, was jedem man nur so sagen muss. Ja. Das ist leider so. Aber wenn man dann entsprechend Erfolg hat und auch eine soziale hohe Kompetenz hat, dann macht das unheimlich Spaß. Ja. Weil man eben immer mit Leuten zusammen ist und vor allem auch mit zunehmendem Alter macht es viel Spaß. Weil man muss einfach sehen, als möglicher Niedergelassener geht es rein und raus und immer das Gleiche. Während dem die Wissenschaft und die universitäre Landschaft immer neue Herausforderungen bringt, immer neue junge Leute dabei hat, wo man dann eben immer wieder neue Blickwinkel bekommt. Und das macht mir Spaß. Ja. Ich war noch zu keinem Zeitpunkt irgendwie abgestumpft, weil ich immer wieder neue Ideen hatte, neue Ziele hatte. Und das macht Spaß. Und wenn ich eben andere Kollegen angucke, die dann mit 50, Mitte 50, dann das Gefühl haben, jetzt geht es irgendwann noch auf Rente zu. Da gibt es eben viele der Mediziner, weil sie einfach von dieser Routinearbeit und auch der Auseinandersetzung mit den Krankenkassen irgendwann ab einem gewissen Punkt gewisse Anführungszeichen depressive Phase kriegen. Das ist hier nicht so. Und das ist das, was eigentlich Spaß macht, weil man eben immer mit jungen Leuten zusammen ist, in kurzer Zeit, aber auch Zeit und begeistert.
Na, schön geschrieben. Verstehe ich. Und wenn Sie Ihren Fachbereich mal anschauen, ich habe das Gefühl, also ich begleite das jetzt so als passiver Zuschauer ja knapp 10 Jahre lang, aber merke, es tut sich unheimlich viel. Was glauben Sie, wo geht es in den nächsten Jahren hin? Im Blick auf die auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen, auf die Hepatologie, auf gastrointestinale Tumore. Was haben Sie das? Was könnten da noch mögliche Meilensteine sein, die auf uns warten?
Also wir verstehen zunehmend die Mechanismen, die zu entzündlichen Darmerkrankungen führen, deswegen neue Therapeutika. Wir verstehen die Mechanismen, wie der Darm das Immunsystem beeinflusst und das Immunsystem beeinflusst, haben wir auch neue, sagen wir mal, molekulare Zielstrukturen, die wir angehen werden. Und wir haben natürlich auch zum Beispiel die Gallensäure, wo man früher dachte, es ist eigentlich nur irgendwie ein Emulgator. Da wissen, weil da wissen wir, dass die Gallensäuren in der Zelle Transkriptionsfaktoren aktivieren. Mhm. Und zwar sowohl metabolische, aber eben auch Entzündung verhindern. Mhm. Und das ist in den letzten 2-3 Jahren einfach mal so entstanden. Und diese neuen Erkenntnisse sind im Moment in der Gastronomie auf vielen Gebieten sehr, sehr evident. Mhm. Und aus dem Grund entwickeln sich immer neue therapeutische Möglichkeiten. Ich bin ganz klar davon überzeugt, dass das Mikrobiom mit der Interaktion im Immunsystem und den Organen im Gastrointestinaltrakt, dass daraus sich riesen neue Möglichkeiten ergeben, sowohl molekular, aber auch in einer Digitalisierung, weil die Datenmenge immer größer wird, damit eine ganz klare Schnittstelle auch da ist in Richtung Life Science und eben Datenmanagement. Mhm. Und das ist extrem spannend. Mhm.
Das kann ich verstehen. Letzte Frage. Wenn Sie mal zurückblicken auf Ihr jüngeres Ich, jetzt stehen Sie am Anfang der Karriere und jetzt haben Sie schon einen Großteil absolviert und sind richtig weit gekommen. Was würden Sie sich selber sagen, rückblickend, wenn Sie im Dialog mit sich wären? Das wird alles gut, oder?
Also ich sage so, mir macht es Spaß, jeden Moment meiner Karriere war erfolgreich, aber eben auch davon geprägt, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, das Schönste, was es gibt, ist der Teamsport. Dass man eben Partner hat, mit denen man gemeinsam arbeitet, mit denen man gemeinsam vorangeht. Und es ist eigentlich auch jetzt immer noch so, da hat sich nichts geändert. Und insofern bin ich mit meiner Wahl, Gastronom zu werden, habe ich zu keinem Moment irgendwie gezadert. Das Einzige, was ich zadere, ist, was ich auch schon letztes Jahr gesagt habe, wir müssen gucken, dass diese ganzen zunehmenden Bürokratisierungen, die zunehmenden Lasten der finanziellen Situation, die Einstellung der Freiheiten in der Wissenschaft, dass wir versuchen, da neue Wege zu gehen. Weil ich schon das Gefühl habe, seitdem die Bundesrepublik sich entwickelt hat, dass immer mehr Juristen unser tagtägliches Umfeld praktisch prägen. Und da werden durch extrem gut, wenn dort die universitären Bereiche, nicht nur in der Medizin, aber insgesamt mehr Freiheiten. Ich glaube, das wäre das Einzige, was ich plädieren würde, weil dann wäre der Beruf noch attraktiver. Und das wäre eigentlich so mein Plädoyer. Die Politiker müssen erkennen, dass die Universitäten mehr Freiräume haben müssen als zum Beispiel das Ausländerbüro oder das Büro im Rathaus oder die Behörde, was weiß ich wo. Mhm. Weil die Universitäten brauchen die Ideen, müssen die auch ausleben können. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Trautmann.
Vielen Dank, Herr Brandstetter, für das Gespräch.